HR Info Politik. Normal war gestern. Ideen für ein Leben mit Corona.
Es ist klar, wir werden noch ganz schön lange mit dem Virus leben, zumindest bis ein Impfstoff da ist. In unserer Serie werden wir deshalb in den nächsten Wochen auf die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft schauen und uns dabei fragen, haben Politik und Wissenschaft Pläne für die kommenden Monate?
Für uns alle ist das nämlich eine große Herausforderung, vor allem auch für die Wirtschaft, die kleineren, aber auch die größeren Unternehmen, für so gut wie alle Beschäftigten in Deutschland. Wie wir diese Herausforderung meistern können, darum geht's jetzt. Ich bin Sebastian Schreiber.
Und ich bin Christoph Keppeler.
Das Schlimmste ist halt einfach, dass du nicht weißt, wo geht die Reise hin. Du weißt es halt einfach nicht.
Ganz beschissen. Ich habe kein Geld mehr. Ich weiß nicht, wie ich nächste Woche meine Miete bezahle oder nächsten Monat.
Diese Kredite müssen natürlich zurückbezahlt werden und das ist einfach das Problem. Wann sollen wir das Geld für diese Kredite, für diese zusätzliche Belastung wieder einfahren?
Täglich Kopfschmerzen, das Gehirn liegt wie in Batteriesäure, das brennt, habe ich noch nie gehabt. Es ist halt alles seltsam.
Obwohl ich eigentlich gut aufgestellt war oder ja war, muss ich sagen, in 6 Wochen ist meine Existenz weg. Die letzten 6 Wochen, das ist der Super-GAU meines Lebens.
Das waren ein paar Unternehmer und Unternehmerinnen, zum Beispiel aus der Reisebranche oder aus der Gastronomie. Ihr Hilferuf scheint zumindest angekommen zu sein in der Politik, zum Beispiel bei Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Wir wissen, dass es sehr viele gibt, die momentan wirklich nackte Existenzangst haben.
Die entscheidende Frage ist doch aber, was da jetzt zu tun ist. Also konkret, welche Ideen und welche Konzepte hat die Politik für die kommenden Monate, um der Wirtschaft zu helfen?
Ja, jetzt beginnt sowas wie eine neue Phase. Wir sehen auf der einen Seite Lockerungen, Geschäfte sind wieder offen, auch die Gastronomie. Wir können vielleicht auch bald wieder verreisen. Auf der anderen Seite ist das Virus nicht besiegt. Es kann jederzeit zu einer zweiten Welle kommen. Und bis es einen Impfstoff gibt, können wir nicht einfach zur Normalität zurückkehren.
Das Problem.
Das ist eine Naturkatastrophe, mit der wir konfrontiert sind, die das Leben und die Gesundheit unglaublich vieler Menschen auf diesem Planeten bedroht. Viele Staaten haben damit zu kämpfen, die Europäische Union und auch wir.
Olaf Scholz war das, der Bundesfinanzminister. Das Virus hat seinen Haushalt ganz schön durcheinandergewirbelt.
Nun stehen wir vor der Frage, wie wir mit den schrittweisen Lockerungen auch unsere Konjunktur wieder in Schwung bringen können. Anfang Juni wollen wir ein umfassendes Bündel an Maßnahmen in der Regierung beschließen, ein Konjunkturpaket, das neuen Schwung und neues Wachstum bringen soll. Hohe Investitionen in unser Land, in den sozialen Zusammenhalt und eine moderne und klimafreundliche Zukunft bleiben dabei unsere Richtschnur.
Unternehmen retten, Arbeitsplätze retten, Klima retten, sozialen Zusammenhalt herstellen und Wachstum generieren. Da hat sich Olaf Scholz ja ganz schön viel vorgenommen, aber es gibt ja auch viel zu tun.
Zahlen und Fakten.
Die Bundesregierung erwartet wegen der Corona-Epidemie die schwerste Rezession seit der Nachkriegszeit. Im ersten Quartal ist die Wirtschaftsleistung nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 2,2% gesunken. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Frühjahrsprognose damit, dass die Wirtschaftsleistung 2020 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 6,3% zurückgeht. Der Handelsverband Deutschland befürchtet wegen der Corona-Krise bis zu 50.000 Insolvenzen, allein im Einzelhandel. Hunderttausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Im April kletterte die Arbeitslosenquote in Deutschland bereits auf 5,8%, ein Anstieg von 0,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Bund, Länder und Kommunen haben der Wirtschaft Hilfen bereitgestellt. Kredite und Garantien, Soforthilfen sowie Steuererleichterungen summieren sich, sollten sie ausgeschöpft werden, auf mehr als 1 Billion Euro. Um die Hilfe zu stemmen, nimmt der Staat neue Schulden auf. Laut Finanzministerium sind es auf Bundesebene in einem ersten Schritt 156 Milliarden Euro. Zugleich sorgt die Krise für weniger Einnahmen. Die Steuerschätzer der Bundesregierung rechnen damit, dass Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr 81 Milliarden Euro weniger in der Kasse haben. Ein Minus von mehr als 10% im Vergleich zum Vorjahr.
Klingt irgendwie gar nicht gut. Aber man sagt ja, in der Krise liegt auch eine Chance, vielleicht auch hier. Wir haben Claudia Kempfert gefragt, Ökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Was eine Chance sein kann, ist die Wirtschaftshilfen aus dieser Krise heraus, wenn es darum geht, die Wirtschaft wieder zu stabilisieren und sich Möglichkeiten jetzt auch politisch und durch den Staat zu erarbeiten, wie man aus der Krise gut herauskommt. Und da bieten sich in der Tat jede Menge Chancen an, sei es im Bereich nachhaltiger Mobilität, sei es auch energetischer Gebäudesanierung, wo man schon weiß von der letzten Krise, dass das geholfen hat, die Konjunktur dauerhaft zu stabilisieren und nicht nur kurzfristige Strohfeuereffekte entwickelt werden. All dies kann man ja heute auch schon mitdenken, muss man mitdenken, damit wir eben nicht in die nächste Krise hereinlaufen.
Ich kann mir vorstellen, dass das für einzelne Unternehmen und Branchen gerade ziemlich schwer ist, an morgen zu denken, denn die fragen sich ja eher, wie sie heute überleben können. Zum Beispiel die Gastronomie. Da sind im März die Umsätze um etwa die Hälfte eingebrochen im Durchschnitt und das dürfte im April noch deutlich schlimmer aussehen.
Naja, für die Gastronomen, da hat die Politik ja schon was gemacht. Sie hat für Restaurants die Mehrwertsteuer gesenkt von 19% auf 7%. Das gilt aber erst ab dem 1. Juli. Das allein wird aber auch wohl nicht reichen, das sagt zum Beispiel Tim Melzer, der Fernsehkoch. Er kritisiert, dass die Senkung erstmal nur für Speisen und nicht für Getränke gilt.
Damit sind die meisten kleinen Kneipen und Landgasthöfe auf dem Land eben auf alkoholische Getränke von diesem Hilfspaket ausgenommen. Also man sollte schon drüber nachdenken, das auch auf Getränke auszuweiten. Wenn nur für einen temporären Zeitraum, dann mindestens 3 Jahre, weil das sind die Löcher, die gerade gerissen werden. Die werden wir in einem Jahr nicht ausgleichen können.
Mein Eindruck ist ja, fast jeder ruft da jetzt gerade um Hilfe eben für seine Branche. Viele in der Autoindustrie zum Beispiel, die wollen jetzt eine Kaufprämie. Der Chef von VW, Herbert Diess, sagt, die Autoindustrie sei eben sehr wichtig für Deutschland.
Das Auto hat den Vorteil, dass es eben eine ganze Wertschöpfungskette in Betrieb setzt, insbesondere in Deutschland. Deutschland ist ein Autoland. Und Absatzprogramme im Automobil stimulieren die gesamte Wirtschaft nachhaltig.
So etwas kennen wir ja aus den Zeiten der Finanzkrise. Damals gab es eine Abwrackprämie. Aber die Antworten von damals, sind das die Antworten von heute?
Was sagt die Politik?
Das wollten wir von den Fraktionen im Bundestag wissen. Fast alle haben auch geantwortet, nur von der AfD haben wir leider keine Rückmeldung bekommen.
Okay, lass uns mal beim Thema Abwrackprämie bleiben. Wie kommt das bei der Politik in Berlin so an?
Nicht sehr gut. Ich fange mal an mit Klaus Ernst von der Linksfraktion. Der ist nämlich auch der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Bundestag. Der sagt, nein, eine Abwrackprämie will er nicht. Die Automobilkonzerne schütteten hohe Dividenden aus und wollten gleichzeitig staatliche Hilfen. Das sei dreist, sagt er. Die FDP ist auch dagegen, weil man da nur Geld an Leute verschenke, die sich sowieso ein Auto kaufen wollten. Die SPD, die will lieber klimafreundliche Fahrzeuge fördern, für Handwerker oder Pflegedienste zum Beispiel. Und auch in der Unionsfraktion, da hat eine Abwrackprämie offenbar nur ganz wenige Sympathisanten.
Okay, also die Abwrackprämie kommt nicht so gut an, aber manche schlagen ja zum Beispiel auch Einkaufsgutscheine vor. Das ist als Helikoptergeld bekannt, die Gewerkschaft Verdi zum Beispiel. Jeder mit mittlerem oder niedrigem Einkommen soll so einen Gutschein von 500 Euro kriegen, um damit in Geschäften einkaufen zu können. Das soll die Geschäfte unterstützen. Hat sowas eine Chance in der Politik?
Ja, also Bündnis 90, die Grünen, die wollen so einen Gutschein. Fraktionschef Hofreiter, der hatte einen über 250 Euro vorgeschlagen. Und der soll nur in Geschäften eingelöst werden können, also nicht um etwas online zu kaufen. Da sind Linke und FDP dagegen und auch die Unionsfraktion hört man. Die SPD setzt auch lieber auf andere Mittel, um die Kaufkraft vor allem der Familien zu stärken. Also Helikoptergeld, das wird es wahrscheinlich eher nicht geben.
Wir haben ja vorhin die Ökonomin Claudia Kempfert gehört und die meint, man sollte Unternehmen fördern in dieser Phase, wenn sie auch auf Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit setzen. Wie sehen das denn die Fraktionen?
Also da sagt die FDP, das würde den Wettbewerb ganz massiv verzerren, wenn Unternehmen unverschuldet in eine Notlage geraten seien. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel kritisiert, Linke und Grüne wollten erreichen, dass als klimaschädlich gebrandmarkte Unternehmen vor die Wand fahren. Sie ist, das schreibt sie, gegen schuldenfinanzierte staatliche Konjunkturprogramme. ganz anders die Grünen. Konjunktur- und Investitionspakete sollten in Richtung Klimaneutralität organisiert werden, sagen sie. Ähnlich die Unionsfraktion, der Kampf gegen den Klimawandel solle dem Krisenmanagement nicht zum Opfer fallen, im Gegenteil. Und die Linkspartei meint, ja, bei langfristiger Unterstützung von Unternehmen solle gewährleistet sein, dass die Klimaziele eingehalten werden. Allerdings jetzt bei kurzfristiger Hilfe, da käme es vor allem darauf an, Arbeitsplätze zu sichern.
Also so gut wie alle Fraktionen wollen, dass klimaschonende Technologien gefördert werden. Aber wie stellen Sie sich das denn konkret vor?
Also mir ist aufgefallen, mehrere Parteien wollen die Wasserstofftechnologie unterstützen. Damit könnte, so die Linkspartei, die Stahlindustrie fast ohne CO2-Ausstoß, also klimafreundlich, produzieren. Wasserstoff ist ein zentraler Energieträger der Zukunft, das sagt auch die SPD. Und die FDP, die fordert sogar eine regelrechte Wasserstoffstrategie von der Bundesregierung.
Schauen wir als nächstes mal zu uns nach Hessen. Auch das Land Hessen hat ja viele Milliarden an Hilfen bereitgestellt. Von unserem Landtagskorrespondenten Andreas Meyer-Feist wollten wir wissen, wie sich denn die schwarz-grüne Landesregierung die nächste Zeit mit Corona so vorstellt.
Ja, ein bisschen möchte man auch behalten, was man in der Corona-Zeit aufgebaut hat. Also ist ja nicht alles schlecht. Da sagen die Grünen zum Beispiel, dass viel mehr Leute aufs Rad gestiegen sind, dass man die Radökonomie fördern muss in Zukunft, dass das bleiben muss mit mehr Radwegen. Das ist so eine Idee, die überleben könnte. Und sie wollen auf die Arbeitsbedingungen der Menschen genauer hinschauen. Aber natürlich, es geht nicht nur um die Ökonomie der Alltagshelden, sondern natürlich auch um die Steuern. Und da haben wir eben ein gewaltiges Schutzschirmpaket, 8,5 Milliarden Euro. Das wird nicht das letzte sein. Und das ist beschlossen worden mit Zweidrittelmehrheit im Landtag. Das heißt, grüne Profilierung findet da gar nicht statt. Auch nicht unbedingt CDU-Profilierung. Da müssen alle mitmischen. Auch Oppositionsparteien mussten da zustimmen, weil das eben ein enormer Schuldenberg ist. Und diese Schulden werden natürlich auch das Land belasten. Denn es gibt noch eine große Schwierigkeit dabei. Die Schulden müssen relativ schnell wieder zurückgezahlt werden in den nächsten Jahren. Das sieht die sogenannte Schuldenbremse des Landes Hessen vor und keiner weiß, wie das jemals passieren soll.
Diese Schuldenbremse allerdings, meint Andreas Meyer-Feist, wird wohl einfach nicht eingehalten werden können. Das wird kaum möglich sein, in den kommenden Jahren diese ganzen Milliarden wieder zurückzahlen zu können. Und das Thema schwarze Null, das können wir wohl im Bund und im Land erstmal vergessen.
Lass uns mal zusammenfassen. Es gibt völlig unterschiedliche Ideen. All das kostet eine Menge Geld. Aber fast alle Parteien fordern jetzt, in Nachhaltigkeit zu investieren, in Innovationen. Und darin könnte ja möglicherweise die Chance in dieser Krise liegen.
Was sagt die Wissenschaft?
Die Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben wir gefragt, ob beides möglich ist. Langfristig nachhaltiger werden und kurzfristig Unternehmen retten?
Na, ich denke, man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen. Die kurzfristigen Hilfen sind auch sinnvoll, gerade wenn es darum geht, dass man jetzt auch kurzfristig für die nächsten Monate eine Stabilisierung erwirken will. Auch das kann man in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz tun, beispielsweise indem man in den Ausbau des ÖPNV oder eine Stärkung des ÖPNV investiert, indem man zum Beispiel auch den Schienenverkehr stärkt und damit diesen Branchen auch hilft und gleichzeitig auch eine sozial gerechte Mobilität dauerhaft ermöglicht. Wenn es um Gutscheine geht, auch das kann man koppeln, beispielsweise an Lastenfahrräder oder an Mobilitätsprämien, dass auch egal welches Einkommen jeder mobil sein kann und man hier auch gleichzeitig Geschäften hilft oder auch Solo-Selbstständigen hilft.
Was ich mich frage, all das kostet den Staat doch am Ende wahnsinnig viel Geld. Da geht es um Milliarden, wir nehmen neue Schulden auf und wir wollen ja auch weiter investieren. Wie viel können wir uns eigentlich noch leisten in den kommenden Monaten? Die Journalistin Ulrike Herrmann von der Zeitung Taz, die hat da eine klare Meinung zu.
Der Staat kann sich alles leisten. Was man machen muss und was auch passiert ist, dass man die Krise im wahrsten Sinne des Wortes mit Geld zuschüttet. Das sind keine Steuereinnahmen, sondern was der Staat macht, und das ist richtig, er nimmt Schulden auf, um eben alle Unternehmen und alle Beschäftigten, die jetzt durch die Krise ihre Einkunft verlieren, durch diese Krise durchzubringen.
Professor Lars Feld von der Universität Freiburg ist Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsweisen. Er berät also die Bundesregierung. Ich habe ihn gefragt, ob das geht, die Krise mit Geld zuzuschütten.
Nein, ich stimme dem nicht zu. Man kann also nicht einfach alles tun, was notwendig ist, um Insolvenzen zu vermeiden, die Unternehmen am Leben zu erhalten, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Es lassen sich weder Insolvenzen noch Arbeitslosigkeit verhindern in der Situation, in der wir sind. Es gibt Insolvenzen jetzt schon. Wir haben schon jetzt eine höhere Arbeitslosigkeit als erwartet. Und von daher wird das auch noch ein Stückchen so weitergehen. Man kann mit diesen Maßnahmen die Probleme lindern, auch erheblich lindern, weil wir viel Spielraum haben. Aber man kann nicht die Krise ungeschehen machen, indem man das mit Geld zuschüttet und gegebenenfalls sogar Geld druckt, wie das vielleicht dem einen oder anderen vorschwebt, im Sinne eines sogenannten Helikoptergeldes oder so. Monetäre Staatsfinanzierung führt am Ende zur Inflation.
Man kann aber an Geld ja auch anders kommen als über Schulden. Zum Beispiel könnte man die reichsten Menschen in Deutschland zwingen, etwas von ihrem Vermögen abzugeben. Die Linke hat genau das vorgeschlagen. Die reichsten 1% sollten einmalig eine Vermögensabgabe von mindestens 10% auf ihr Vermögen zahlen.
Ja, Professor Lars Feld sieht da auch noch einen anderen Weg, Wachstum. Er setzt darauf, dass die Wirtschaft schon sehr bald wieder wachsen wird, also dass das Bruttoinlandsprodukt wieder wächst. Das wäre auch für unsere Schulden wichtig, sagt er, weil die immer in Relation stehen zur Wirtschaftsleistung. Also steigt diese Wirtschaftsleistung, fallen die Schulden dann auch weniger stark ins Gewicht.
Wenn wir die Möglichkeiten, die wir vorher hatten, um wirtschaftlich aktiv zu sein, wiederherstellen, also die behördlichen Restriktionen lockern können, vielleicht sogar dann bald einmal ganz beseitigen können, wenn die Lieferketten wieder voll bedient werden, dann springt die Wirtschaft eben auch entsprechend an. Das tut sie jetzt schon, das sehen wir, dass so langsam die Bodenbildung auch in der Wirtschaftsentwicklung da ist in diesem Monat Mai. Die Leute sind ja froh, wieder rauszukommen. Sie sind froh, in Restaurants gehen zu können, reisen zu können. Wenn wir ab 15. Juni die Reisetätigkeit ermöglichen in der Europäischen Union, dann wird auch die Nachfrage nach Ferienreisen wieder nach oben gehen. Ja, also die Angst, dass da gar nichts passiert und wir kein Wirtschaftswachstum mehr bekommen würden, dass das alles so massiv dahin dümpelt, die teile ich nicht. Die Wirtschaft wird wieder wachsen. Die Frage ist, wie schnell wir da rauskommen. Die Frage ist auch, wie viel Insolvenzen wir hinzunehmen haben in dieser Phase, wie viel vom Kapitalstock da noch übrig ist. Ich vermute, dass er fast vollständig erhalten bleibt und wir deswegen auch sehr, sehr schnell wieder auf alte Niveaus kommen. Und von daher habe ich eigentlich keine Befürchtung, dass wir das Wirtschaftswachstum nicht wieder erreichen können, das wir vorher gehabt haben.
Davon merkt mein Plattenhändler bei mir um die Ecke momentan noch nichts. Der hat sich gerade erst bei mir beklagt, dass mit dem Abstand und den Masken keine Kauflaune aufkommt in seinem Laden. Da halten sich die Kunden lieber zurück.
Also da sieht man, wie entscheidend für die Entwicklung der Wirtschaft auch die Einschätzung der Virologen ist. Was ist möglich in den kommenden Monaten? Der Virologe Stefan Becker von der Universität Marburg, der kennt sich damit aus. Besonders große Hoffnung, dass die Beschränkungen bald wegfallen, macht er den Unternehmerinnen und Unternehmern nicht.
Also ob wir von den Masken und den Abständen wirklich so schnell wegkommen, das weiß ich nicht, glaube ich auch eigentlich nicht. Es wird sich wahrscheinlich eine Besserung einstellen in dem Moment, wo wir ein Medikament haben, mit dem wir zumindest mal die schweren Verlaufsformen von dem Covid-19 verhindern können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das früher der Fall sein wird als ein Impfstoff.
Und dann gibt es da noch das Risiko, dass es eine zweite Welle gibt, dass es wieder mehr Ansteckungen gibt. Und wenn es wieder mehr Ansteckungen geben sollte, würde das auch die Wirtschaft wieder treffen, befürchtet Professor Stefan Becker.
Auf der einen Seite könnte man natürlich jetzt den Weg gehen, den man auch bei den ersten Infektionen genommen hat, jetzt so einen ziemlich strikten Lockdown zu machen, der ja in Deutschland noch weniger strikt war als irgendwo in Asien. Aber immerhin, der hat uns ja alle sehr bewegt und auch bedrückt. Oder man muss dann überlegen, ob man mit den flankierenden Maßnahmen, die ergriffen werden, alleine zurechtkommt. Also dass man zum Beispiel sehr konsequent diese Mund-Nase-Masken trägt, dass man den Abstand zwischen den Personen wieder konsequent einhält, dass man dann hoffentlich irgendwann mal so eine Tracing-App vielleicht installieren kann. Das sind alles so Einzelmaßnahmen, die man sicherlich benutzen kann und die auch wirksam sind. Aber wie effektiv die nun wirklich sind, das wissen wir im Moment noch nicht.
Da bleibt ein Restrisiko, dass eine zweite Welle kommt in den kommenden Monaten. Gleichzeitig müssen die Unternehmen, so gut wie es eben geht, mit dieser Situation arbeiten.
Und was jetzt?
Der Umgang mit den Risiken spielt in der Krise also eine große Rolle. Die Gesundheitsrisiken sind da auf der einen Seite, aber es gibt auch andere Risiken, darunter eben auch wirtschaftliche. Das ist ja dann eine ethische Frage. Darf man diese Risiken gegeneinander abwägen?
Ja, darüber habe ich mit Christiane Wuppen gesprochen. Sie ist Professorin für Medizinethik an der Uni Köln und Vorsitzende des Europäischen Ethikrates.
Es geht ja nicht nur um die medizinischen Risiken für das Leben. Auch wirtschaftliche Gegebenheiten und soziale Gegebenheiten können das Leben von Menschen erheblich bedrohen. Bis hin zu einer existenziellen Bedrohung, wenn wir an häusliche Gewalt denken, an psychische Erkrankungen, an Suizidalität, die auch dadurch entstehen können, dass Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren. Es gibt viele Menschen, die haben sich einen Lebenstraum aufgebaut, der jetzt zusammenbricht. Das kann man nicht einfach vernachlässigen, ganz im Gegenteil. Insofern geht es hier nicht um Leben gegen Wirtschaft, sondern es geht um unterschiedliche menschliche Belange. Die Wirtschaft ist ja dafür da, dass Menschen ihr Leben führen können, so wie sie es leben können. Sie ist eine wichtige Grundlage unserer Gesellschaft. Insofern geht es auch nicht um Geld gegen Leben, sondern es geht tatsächlich um unterschiedliche Aspekte, die das Leben der Menschen zutiefst und zentral betreffen.
Aber um die Wirtschaft zu retten, hat der Staat ja sehr viel Geld ausgegeben. Auch da kann man sich ja fragen, ob das ethisch überhaupt gerechtfertigt ist.
Ja, bei uns im Deutschen hat Schuldenmachen ja viel mit Schuld zu tun. Das Wort steckt da drin. Gibt es da eine Grenze, habe ich Frau Wuppen gefragt.
Wenn Sie von dem Begriff Schuld ausgehen und den mit Schulden verbinden, dann muss man schon genauer hingucken, was dieser Begriff bedeutet. Das heißt, wenn man jemandem etwas schuldig bleibt, erfüllt man eine bestimmte berechtigte Erwartung nicht. Und da geht es ja hier auch darum, dass die Bürger erwarten können und berechtigterweise erwarten können, dass der Staat für sie da ist, wenn es brennt. Und dazu gehört es eben auch, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die Menschen so abzusichern, dass sie nicht in ihrer Existenz bedroht sind.
Es gibt Wissenschaftler, zum Beispiel Claudia Kempfert, wir haben sie schon gehört, und auch viele Parteien, die sagen jetzt, wenn der Staat der Wirtschaft mit Milliarden unter die Arme greift, dann muss er das sogar an Bedingungen koppeln in Bezug auf die Nachhaltigkeit.
Ja, und das darf der Staat auch, sagt Christiane Wuppen.
Also aus der ethischen Perspektive ist das Verfolgen von Nachhaltigkeitszielen ohnehin ein Gebot. Da braucht es keine staatlichen Hilfen, um das als berechtigte ethische Forderung auszuweisen. Wenn jetzt der Staat sich aber tatsächlich mit viel Geld und ja mit gesellschaftlich aufgebrachtem Geld daran beteiligt, die Wirtschaft zu retten, dann darf man darin auch ethisch gebotene Forderungen knüpfen. Ich halte das für vollkommen richtig, dass jetzt die Anreize gesetzt werden, ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig zu wirtschaften.
Nachhaltigkeit darf der Staat einfordern. Soziale Gerechtigkeit ist doch auch sehr wichtig. Ich habe Christiane Wuppen gefragt, muss man da nicht auch drauf achten, wenn es darum geht, die Wirtschaft zu retten?
Erste Studien zeigen ja schon, dass unter den Folgen der Pandemie vor allen Dingen diejenigen auch leiden, die ohnehin schon zu den sozioökonomisch Schwächeren gehören. Wenn wir eine Gesellschaft sein wollen, die durch Solidarität ausgezeichnet ist und wenn wir füreinander da sein wollen, dann müssen wir verhindern, dass sich die soziale Schere aufweitet und dass soziale Ungerechtigkeit verstärkt wird. Dann müssen tatsächlich die Starken für die Schwachen da sein und dann hat die Politik auch die Aufgabe, soziale Gerechtigkeit zur Geltung kommen zu lassen.
Das Coronavirus bestimmt nach wie vor unser Leben und auch die Wirtschaft.
Eine Naturkatastrophe nennt es Finanzminister Olaf Scholz.
Die Politik wehrt sich gegen die Folgen dieser Katastrophe, hat jetzt schon viel Geld ausgegeben, Schulden gemacht. Sie will sich auch weiter wehren und dabei den Klimawandel und die soziale Gerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren.
Darin könnte sogar eine Chance in dieser Krise liegen. Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung.
Da ist also Zuversicht, da ist Hoffnung, dass wir diese Krise in den Griff kriegen, dass sich die Wirtschaft erholt.
Aber da ist auch noch das Risiko, dass wir zurückfallen, dass eine zweite Welle kommt.
Das war die zweite Folge unserer Reihe Normal war gestern, Ideen für ein Leben mit Corona. Sie finden Infos zu dieser Sendung und den anderen Folgen auch im Internet unter hrinforadio.de. Dort können Sie die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören in unserem Politik-Channel. Den finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Sebastian Schreiber.
Ich bin Christoph Keppeler.